Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Federführend von Zimmermann Editorial, unsere nächste Ausgabe. Mein Name ist Lutz Zimmermann, ich bin Geschäftsführer und Gründer von Zimmermann Editorial.
Und mein Name ist Caroline Diehl, ich bin Redakteurin bei Zimmermann Editorial. Hallo.
Und wir möchten uns heute über das Thema Gendern unterhalten. Und da könnten wir jetzt wahrscheinlich viele, viele Argumente für anbringen, warum wir das tun wollen. Zum einen ist es natürlich so, dass im Grunde alle Unternehmen, für die wir arbeiten, sich mit diesem Thema beschäftigen. Die einen mehr, die anderen weniger. Es ist aber auch ein Thema, was einem mittlerweile wirklich tagtäglich begegnet, was einem irgendwie auffällt, weil man Nachrichtensprecher hört, die auf einmal gendern, weil man drüber liest, weil es ein öffentlicher Disput ist, der stattfindet zum Thema Gendern. Es spaltet die Gesellschaft.
Die neue Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Gendern?
Ja, wie hältst du es mit dem Gendern? Frage ich dich gleich auch schon mal, Caro. Du kannst mal drüber nachdenken, was du darauf antwortest. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, Claudia Pechstein, das ist eine Eisschnellläuferin, die wird nächstes Jahr 50 und will nochmal, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber heute stand sie in der Zeitung, weil sie sich von der CDU im Bezirk Treptow-Köpenick für die Bundestagswahl aufstellen lassen möchte als Kandidatin. Der wird sie wahrscheinlich scheitern, weil Gregor Gysi der Kandidat der Linken in dem gleichen Bezirk ist und der gewinnt den immer. Aber Claudia Pechstein hat sich eben auch direkt schon mal politisch geäußert und sie hat unter anderem gesagt, wir haben hierzulande viel wichtigere Probleme zu lösen, als darüber nachzudenken, wo wir das nächste Gender-Sternchen setzen sollen. Und das ist ja so eine Aussage, so ein Totschlagsargument, was man eigentlich immer wieder gerade hört, wenn es um das Thema Gender geht, haben wir denn nichts Wichtigeres zu tun? Und ich frage dich, Caro, haben wir denn nichts Wichtigeres zu tun?
Große Frage. Ja, wir haben sicherlich noch eine Menge andere wichtige Baustellen. Ich glaube, man sollte aber trotzdem dem Gendern auf jeden Fall Raum geben zur Debatte und das als Thema ernst nehmen, weil ich als Frau gehöre ja auch unter anderem zu den Leuten, die vom Gendern profitieren. Das wird auch immer noch, finde ich, jetzt so ein bisschen gerade unterschlagen, dass es beim Gendern nicht nur darum geht, ums dritte Geschlecht oder Minderheiten, sondern es geht einfach auch um die Hälfte der Bevölkerung, so, ja, nämlich um Frauen. Und Sprache definiert einfach sehr stark, wie wir unsere Welt sehen. Es konstruiert eine Wirklichkeit. Und wir müssen diese Wirklichkeit auch adäquat mit unserer Sprache abbilden können. Es gibt auch sehr, sehr viele Studien, die das immer wieder belegt haben, dass das wirklich so ist, wenn wir vom Piloten reden, dass wir uns dann einen Mann vorstellen und eben nicht eine Pilotin. Ja. Und deswegen finde ich auf gar keinen Fall, dass das hinten runterfallen sollte. Und wir sollten auch natürlich alle anderen dringenden Probleme unserer Zeit angehen. Aber ich glaube, dass es ebenso wichtig und hat auf jeden Fall seine Berechtigung, diskutiert zu werden.
Ja, interessanterweise, es geht ja wirklich ein Graben durch die Gesellschaft. Es sind, glaube ich, ungefähr 50% oder ziemlich genau sogar 50%, die sagen, ja, wir sollten gendern. Die andere Hälfte sagt, nein, wir sollten es nicht. Und unter dieser anderen Hälfte sind ja sehr wohl nicht nur Männer, sondern auch genauso viele Frauen, die sagen, das ist irgendwie totaler Quatsch.
Das stimmt.
Wie Claudia Pechstein. Also es ist nicht so, dass das so eine reine Männersache ist, gegen das Gendern zu sein.
Ja. Das stimmt natürlich, das überrascht mich tatsächlich auch immer wieder, gerade weil das ja das eine das andere ja nicht ausschließt. Also weil wir gendern, heißt das ja nicht, dass wir, wie schon gesagt, auch die anderen Probleme nicht irgendwie angehen. Und klar sollte man so Dinge wie Frauenquote und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder sowas genauso angehen, aber nur weil man das eine macht, heißt das nicht, dass man das andere nicht macht.
Ein Whataboutism ist das, habe ich gelesen. Ja, und wir wollen über das Gendern nicht nur einfach so sprechen, sondern natürlich über das Gendern in der Unternehmenskommunikation. Ob man es macht, wie man es macht und dann auch natürlich, wie man die Menschen mitnimmt. Und wir haben das ja in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt, wir beschäftigen uns ja auch besonders gerne mit der internen Kommunikation. Und wir wollen eben auch darüber sprechen, wie das mit dem Gendern in der internen Kommunikation ist oder auch innerhalb des Unternehmens ist, weil dieser Graben, der durch die Gesellschaft geht, wenn er durch die Gesellschaft geht, dann geht er eben auch durch jedes Unternehmen. Und wir haben das in der Tat schon erlebt bei einem Unternehmen, für das wir arbeiten, dass da ein echter Graben durchgeht. Wir haben, ist länger her, in einem Mitarbeitermagazin die Frage gestellt oder wir haben einen Kommentar veröffentlicht von einer Mitarbeiterin, die sich von den internen Medien nicht angesprochen fühlte, weil da eben nicht gegendert worden ist. Und wir haben ihr den Raum gegeben, einen Kommentar zum Thema Gendern zu schreiben. Und es hat niemals in der Geschichte dieses Mitarbeitermagazins so viele Leserbriefe gegeben zu einem Thema, was wir veröffentlicht haben. Dass wir das zum Anlass genommen haben, im nächsten Heft, ich weiß es nicht, 2 Doppelseiten irgendwie freizuschlagen, nur für die Resonanz auf dieses Gender-Thema. Und das hat uns zweierlei gezeigt. Einmal ist Gendern ein wunderbares Thema, um überhaupt mal in den Dialog mit Mitarbeitern zu kommen, um mal Kritik zuzulassen, einen internen Dialog irgendwie anzuzetteln. Und zum Zweiten hat es eben gezeigt, dass dieser Graben durch ein Unternehmen durchgeht und dass, wenn man im Unternehmen das Gendern einführen will, dass es nicht nur darum geht, Regeln aufzustellen, sondern dass man erstmal die Mitarbeiter auch mitnehmen muss und überzeugen muss, weil sich sonst ja auch 2 Lager irgendwie gegenüberstehen. Und das will man natürlich nicht. Insofern ist Gendern also für uns nicht nur ein sprachliches, handwerkliches Thema, sondern es ist auch eine Frage der Unternehmenskultur. Hochinteressant, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben das gemacht natürlich nicht nur aus uns heraus, sondern wir haben mit interessanten Menschen dazu gesprochen, mit Sprachwissenschaftlern, mit Beratern gesprochen. Wir haben mit einer Dame gesprochen aus der Unternehmenskommunikation von Otto. Die Otto Group ist, kann man glaube ich schon sagen, ein Vorreiter, was das Thema Gendern betrifft und haben sehr interessante Erfahrungen mit uns geteilt. Da kommen wir später drauf. Aber jetzt erstmal zu deinen Gesprächspartnern, Caro. Das sind eher diejenigen, die sich da theoretisch und beraterisch mit beschäftigt haben und genau. Beschäftigen.
Genau, mich hat als allererstes überhaupt mal interessiert, das gehe ich mit den meisten Sachen erstmal so an, worum geht es beim Gendern überhaupt? Wo kommt das her? Was will das von uns? Und was ist so der sprachwissenschaftliche Hintergrund? Und das habe ich mir erklären lassen von Professor Gabriele Diewald. Sie ist Sprachwissenschaftlerin am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität in Hannover und beschäftigt sich eben schon sehr lange als Linguistin mit Sprachwandel und mit der Entwicklung von Sprache. Und genau, sie habe ich erstmal als allererstes gefragt, worum geht es denn beim Gendern, bei gendergerechter Sprache?
Dass sich unsere Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, also ganz grob gesprochen, also seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts, tatsächlich fundamental gewandelt hat. Und insbesondere Frauen inzwischen in Positionen sind, in denen sie vor 100 Jahren noch nie waren. Denken Sie an sowas wie Wählerinnen. Und nun haben wir das Problem, dass alte Bezeichnungen nicht mehr gut passen und dass der Anspruch entsteht, dass man Personen, die man meint, über die man spricht, die man anspricht, auch korrekt und höflich und adäquat adressiert. Das ist im Grunde ganz kurz geschlechtergerechte Sprache.
Das finde ich ja schon mal ganz interessant, was die Dame da sagt, weil sie hat damit ja auch ausgesagt, dass auch ohne gendergerechte Sprache Frauen in Rollen und Positionen hineingewachsen sind, in denen sie vor 50 oder 80 Jahren noch nicht waren. Also dafür hat es die Sprache ja offenbar nicht gebraucht.
Genau, also was wir eigentlich erstmal sehen müssen, ist, dass hier allgemein gesellschaftlicher Wandel sich vollzieht, der ist schon in vollem Gange, der ist schon sehr weit fortgeschritten, wie sie das erklärt hat, genau mit den neuen Rollenbildern, mit den neuen Berufsfeldern, wo erstmal Frauen sichtbar geworden sind. Aber dann geht es ja auch noch um ganz anderen gesellschaftlichen Wandel inzwischen, dass Gesellschaft viel diverser geworden ist, dass wir jetzt seit 2018 das dritte Geschlecht haben, dass man sich im Personalausweis eintragen lassen kann, die ganzen Debatten über Rassismus, über Inklusion, die LGBTQ+-Bewegung, das sind ja alles gesellschaftliche Entwicklungen, die schon seit Jahrzehnten jetzt zum Teil im Gange sind. Und die Sprache entwickelt sich eben parallel dazu. Oder
Ja, genau, fast ein bisschen langsamer eigentlich, ne, als die Gesellschaft.
Ja, das habe ich sie auch gefragt, ob die Sprache hinterherhinkt. Sie meinte, ja, also schon ein bisschen. Also es ist vor allem eben so ein Nebenprodukt aus dem gesellschaftlichen Wandel, dass eben irgendwann das Bedürfnis entstand oder entsteht jetzt bei uns, dass wir eine neue Realität haben und unsere Sprache neue Begrifflichkeiten braucht, dass wir diese Realität auch ausdrucken können.
Abbilden können.
Abbilden können. Und sich unser Sprachgebrauch dieser neuen Realität anpassen muss. Und das ist so der Versuch, den eben die gendergerechte Sprache übernimmt, dass wir da ja hinterherkommen. Und sie hat gesagt, dass wir dafür in der deutschen Sprache tatsächlich schon relativ gute Grundlagen haben, dass wir so einen Sprachbaukasten haben, wenn man so will, aus dem wir uns schon ganz gut bedienen können, um die Realität besser abbilden zu können. Und da hat sie mir eine Reihe von Werkzeugen aus diesem Sprachbaukasten genannt. Das ist zum Beispiel die Beidnennung, dass wir Leserinnen und Leser sagen, neutrale Formen, Personen, Menschen, Partizipien, dass man Studierende statt Studenten sagt. Das ist ja so eigentlich das Paradebeispiel, was sich auch schon relativ gut durchgesetzt hat, würde ich sagen. Also am Anfang gab es da ja auch einen Riesendiskussion drüber, ob das adäquat ist. Inzwischen benutzen es sehr viele Leute schon sehr intuitiv. Oder dass wir auch Satzstrukturen anpassen können. Also dass wir zum Beispiel nicht sagen, jeder, der das liest, sondern alle, die das lesen. Und idealerweise hätten wir damit schon eine Sprache, die immer neutral sein kann und diesen Aspekt von Geschlecht in der Assoziation, die das in unserem Kopf auslöst, schon komplett rauslassen. Das ist aber noch nicht ganz so perfekt in der Umsetzung. Es gibt nämlich ein Problem, wie Frau Diewald sagt.
Wir haben zwar viele Ausdrücke, die tatsächlich geschlechtsneutral sind. Denken Sie an Person, Mensch, Kind, Opfer, Geisel, Fachkraft. Aber in der Vielzahl der Personenbezeichnungen, die Funktionsrollen, Berufsbezeichnungen, Eigenschaften, Status bezeichnen, also zum Beispiel Wähler, Wählerin oder Autor, Autorin, da haben wir eine strikte zweigeschlechtliche Ordnung. Wir haben eine Maskulinform und wir haben eine Femininform. Und die sind morphologisch unterschieden, die haben ein anderes Genus zusammen mit der Morphologie und die haben eine unterschiedliche Bedeutung. Also das ist eine Opposition. Und das Interessante ist, dafür gibt es keinen Oberbegriff. Also es gibt keine neutrale Form für Autor. Ich meine, bei Studierenden, wenn wir Partizipien haben, dann ist gut. Also da haben wir Lösungen, aber wir haben nicht in allen Fällen Lösungen, zum Beispiel Autor, Autorin und so weiter. Und da ist die Frage, was machen wir? Erfinden wir eine neutrale Bezeichnung, die sozusagen nicht mehr männliche Assoziationen oder weibliche Assoziationen primär hervorruft, oder finden wir die nicht? Und da ist das Sternchen in einer Interpretation ein Versuch.
So, und das ist jetzt nämlich erst der Punkt, wo so Sonderformen ins Spiel kommen, wie eben das Gender-Sternchen, was wir haben, der Gender-Doppelpunkt, der Unterstrich, das Binnen-I. Das sind alles Hilfskonstruktionen, die wir dann benutzen oder auf die wir dann ausweichen, wenn wir quasi keine guten Alternativen haben, die uns dieser Sprachbaukasten bietet. Also das fand ich auch erstmal so ein Aha-Moment, muss ich sagen, weil man ja immer erstmal denkt, Gendern hat, ist Gender-Sternchen, aber Gendern ist eben viel mehr. Es geht eben erstmal darum zu sagen, wir wollen irgendwie auf so eine neutrale Sprache kommen, dass wir das Geschlecht außen vor lassen und gucken, was bietet uns die deutsche Sprache dafür. Und wenn es gar nicht anders geht, dann müssen wir uns irgendwie behelfen und dann kommt das Gender-Sternchen ins Spiel.
Verstehe. Die Textenden oder die Schreibenden, das wäre dann die neutrale Form für die Autoren und Autorinnen.
Ja, ja, eine Person, die schreibt.
Ja. Das finde ich ja, ist bei dieses Beispiel Studierende und Studenten, in mir lösen diese beiden Wörter unterschiedliche Assoziationen aus. Also wenn ich an Studierende denke, dann habe ich Studenten und Studentinnen vor Augen, die in einer Unibibliothek sitzen irgendwie und lernen. Wenn ich an Studenten denke ich irgendwie an junge Leute, die Party machen. Ich weiß nicht, aber ich habe unterschiedliche Assoziationen bei den Wörtern Studenten und Studierende.
Ja, das haben ja viele und das wird den Partizipien ja auch als Vorwurf quasi gemacht, dass das eigentlich ja eher eine Tätigkeit in dem Sinne dann beschreibt. Genau. Aber das hat Frau Diewald gesagt, dass das auch so ein Gewohnheitsding einfach ist und dass sich da einfach immer wieder auch Bedeutungen verschieben in der Sprache. Und wir haben zum Beispiel den Begriff Alleinerziehende, was ja auch ein Partizip ist, auch eine Partizipstruktur. Und da würdest du aber immer von Alleinerziehenden sprechen, auch wenn die jetzt vielleicht gerade nicht in einer Erziehungssituation sich befinden, sondern irgendwo auf der Arbeit sind. Dann ist es trotzdem ein Alleinerziehender. Aber weil du das gelöst hast von diesem Kontext und sie sagt, das ist einfach möglich, das können wir mit unserer Sprache, das ist ja nichts in Stein gemeißeltes, das können wir als Sprachgemeinschaft, also alle, die diese Sprache mit formen, die sprechen, so entwickeln. Ja. Das ist aber natürlich was du ansprichst, was ein Problem ist. Es gibt eben, wie schon gesagt, nicht für alle Situationen die optimale Lösung und es gibt noch sehr viele offene Fragen bei der gendergerechten Sprache und so Stolpersteine, auch Konstrukte, die noch nicht so, auch für Sie als Linguistin, noch nicht so ganz irgendwie schön sind. Und Frau Diewald hat aber gesagt, sie findet das letztendlich gar nicht so schlimm und sie hat mir auch erklärt, warum sie das nicht so schlimm findet.
Ich selber, weil wie gesagt, ich untersuche Sprachwandel, auch historisch, da wissen Sie, wenn Sie sowas tun, dass Sprachgemeinschaften unterschiedlich reagieren, unterschiedliche Lösungen finden und dass Sprache immer zu jeder Zeit unglaublich viele Varianten hat. Ja, also die Sprechenden produzieren Lösungen, das sind unterschiedliche Lösungen unterwegs und das ist nie so etwas wie einen monolithischen Block gibt, wo alles gleich ist.
Genau, da habe ich es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber es ist im Prinzip genau das. Also es ist eben was Dynamisches, was sich entwickelt. Es können da auch Lösungen parallel geben und dann wird sich im Endeffekt wahrscheinlich was durchsetzen. Sie selber sagt, sie nimmt sich da auch nicht raus zu sagen, was sich durchsetzt. Das kann man als Linguist auch nicht machen. Das ist eben sehr offen. Und ob es am Ende das Gendersternchen ist, ob wir irgendwie vielleicht ganz neue, neutrale Begriffe erfinden dafür, die sich irgendwie festsetzen in der Sprache, das muss man einfach sehen.
Ja, ich glaube auch, das steht ja außer Frage, dass sich Sprache entwickelt, auch unheimlich schnell und ständig entwickelt. Man macht sich das vielleicht gar nicht so oft bewusst, aber wenn man mal gerade, wir reden ja gleich auch noch über Unternehmenskommunikation im unternehmerischen Kontext, guckt, wie sehr sich Sprache da in den letzten Jahren entwickelt hat, immer weiter englische Begriffe Einzug halten in diese normale Unternehmenssprache. Und von da aus auch in normale Sprache irgendwie übergeht, sieht man ja sehr deutlich, wie dynamisch sich Sprache verändert. Ne?
Genau, und wie am Anfang vielleicht sowas noch auf sehr viel Gegenwehr stößt, wie Downloaden zum Beispiel. Am Anfang war das, muss man das jetzt irgendwie benutzen? Können wir nicht herunterladen sagen? Wieso müssen wir jetzt den englischen Begriff benutzen? Heute interessiert es keinen Menschen mehr. Und jeder sagt einfach so Downloaden, weil sie es einfach durchgesetzt hat und für uns ganz normal geworden ist. Und das sind einfach so Prozesse, die stattfinden in der Sprache. Ja. Und es fühlt sich jetzt vielleicht für uns alle noch ein bisschen so nach Chaos an, aber das hat sie mir versichert, ist auch ganz normal.
Beruhigt mich.
Ja. Ja, dann wollte ich so ein bisschen von der Theorie weiter Richtung Praxis wandern und genau eben diesen Aspekt Gendern in der Unternehmenskommunikation mal nochmal mit Experten besprechen oder mir da auch erklären lassen, wie man das eigentlich im Unternehmen gut handhaben kann. Und habe mit zwei ExpertInnen aus der Kommunikationsberatung gesprochen, mit Muriel Eichberger. Er ist Speaker und Kommunikationscoach, berät, hält Vorträge und gibt Workshops zum Thema Diversity in der Sprache. Und mit Professor Annika Schach, sie ist Professorin für angewandte Public Relations an der Hochschule Hannover und hat auch eine eigene Kommunikationsagentur, die auch sehr viel beratend tätig ist, gerade was Sprache im Unternehmen angeht und eben auch gendergerechte Sprache.
Ist ja auch interessant, dass so lange reden wir ja noch nicht über Gendern, aber dass es jetzt schon auch ein Beratungsfeld ist, mit dem Agenturen Geld verdienen können.
Ne? Ja,
anderen
total.
Leuten die Gendersprache
total
beizubringen.
Ja, und das ist aber natürlich auch eine Entwicklung, die sich so vollzogen hat. Also Herr Eichberger zum Beispiel hat mir erzählt, als er vor 10 Jahren angefangen hat, sich mit dem Thema zu befassen, war es ein totales Orchideenfeld und wurde super viel belächelt. Und er ist dann aber gar nicht so aktiv bewusst in die Rolle als Speaker oder Coach da reingerutscht, sondern einfach, weil der Bedarf da war. Er hat sich damit in seinen Studentenzeiten auseinandergesetzt und halt eben auch aktiv eingesetzt und wurde so ein bisschen damit zum Experten. Und es kamen halt immer öfter Leute auf ihn zu, die meinten hier, wir würden uns gerne mit dem Thema befassen, du kennst dich doch damit aus, erzähl uns doch mal was dazu. Und ja, zack, war irgendwie Speaker dazu einfach. Ja. Also das ist wirklich,
so schnell kann es gehen.
Genau, es ist einfach dieser Bedarf da gewesen, diese Nachfrage dazu. Ich bin dann also mit der Frage rangegangen, überhaupt erstmal, muss man sich denn als Unternehmen heutzutage mit dem Thema auseinandersetzen oder kann man es auch einfach lassen? Fazit von beiden schon mal vorweg, das war auch so, dass die große Quintessenz am Ende, man kann dem Thema eigentlich nicht aus dem Weg gehen, weil man muss es zwar nicht machen, aber man sollte auf jeden Fall mal darüber geredet haben. Frau Schach hat es so ganz schön auf den Punkt gebracht. Warum?
Ich sage auch immer, es gibt ja dieses Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren von Watzlawick, das ist ja sehr bekannt. Und im Grunde kann man nicht nicht gendern, weil selbst wenn man das generische, sogenannte generische Maskulinum weiterverwendet, ist das heute auch eine Botschaft und eine Aussage, sodass Unternehmen sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen müssen, wie positioniere ich mich hier und wie ist mein persönlicher Weg.
Das heißt, die Frage ist schon mal falsch gestellt eigentlich, wenn man fragt, gendern oder nicht, sondern die Frage müsste eher lauten, wie? Weil eigentlich gendern wir immer, wenn man so will. Weil auch wenn ich mich entscheide, eben, und wenn es nur eine unbewusste Entscheidung ist, immer die männliche Form zu nehmen, also das generische Maskulinum, wie sie es hier anspricht, dann hat das schon eine Außenwirkung und dem muss ich mir bewusst sein als Unternehmen und sollte mir in dem Zug vielleicht auch überlegen, ob das die Message ist, die Botschaft ist, die ich senden will.
Ja, sie sagt irgendwie, es ist eine Botschaft, dem würde ich widersprechen. Ich finde, was du sagst, ist richtig. Es hat eine Wirkung. Eine Botschaft ist für mich immer etwas, was ich irgendwie ganz bewusst auch sage. Und die meisten machen es ja unbewusst irgendwie. Also die verbinden damit keine Botschaft. Sie gendern halt nicht. Also sie sprechen das weibliche Gespräch nicht explizit an, aber sie verbinden damit keine Botschaft.
Genau, ja.
Sie wirken nur.
Ja, aber genau, auch dieser Wirkung muss man sich dann eben bewusst sein, muss dann irgendwie überlegen, ist das das, was wir mit unserem Unternehmen verbinden? Und ja, da sollte sich, oder gerade auch wenn dann eben Unternehmen beschließt, aktiv das Thema anzugehen und eben eine genderneutralere oder bewusstere Sprache zu benutzen, gucken, wie gestalte ich jetzt diesen individuellen Weg, um für mich die Form vom Gendern zu finden oder die Form von Sprache zu finden, die Sprachwerkzeuge zu finden, die passen.
Ja.
Und das kann man natürlich abhängig machen oder sollte man abhängig machen von verschiedenen Faktoren. Das ist zum einen die Akzeptanz vom Gendern in der Belegschaft. Auch das, was du vorhin ganz am Anfang schon angesprochen hattest, erstmal zu gucken, wo stehen denn meine eigenen Mitarbeitenden? Wie muss ich hier die Leute abholen? Dann die Einstellung von den Stakeholdern, weil man ist natürlich einfach ein wirtschaftliches oder ein Unternehmen, was eben der Wirtschaftlichkeit irgendwo unterworfen ist und man will da auch seinen Profit machen. Die Werte, die die eigene Marke vertritt und eben die Zielgruppe, die man am Ende hat, ne? Also die Kunden und Kundinnen.
Ja.
Und da gibt es ja im Spektrum alles von, mein Unternehmen ist eher konservativ und traditionsbewusst und beständig und wir beobachten das Ganze erstmal bis zu den superliberalen Early Adoptern, die auf jeden Fall eine Vorreiterrolle einnehmen wollen und das vielleicht sogar auch provokativ nutzen wollen, sagen wir sind die Ersten, die auf jeden Fall das Gender-Sternchen benutzen, weil wir gehen auch damit raus und nehmen auch im Zweifel vielleicht nochmal den Shitstorm irgendwie in Kauf, der da wahrscheinlich irgendwie zwangsläufig kommen wird, sieht man ja an sehr vielen Beispielen, dass man damit rechnen muss, aber das kann ja auch ein Mittel sein, was man aktiv benutzt. Da muss man eben gucken, wo auf diesem Spektrum bewegt man sich. Und Frau Schach sagt zum Beispiel, es gibt zwar kein Unternehmen, dem sie quasi ganz vom Gendern abraten würde, aber sie sagt auch,
es gibt aber Unternehmen, denen ich durchaus raten würde, nicht auf diese Sonderform zu setzen im ersten Schritt, sondern erstmal zu sagen, wir versuchen es mit einer Beidnennung. Wir versuchen mit dem, was der Duden hergibt, sage ich jetzt mal, und folgen vielleicht dem Rat der deutschen Rechtschreibung, die auch sagen, das Thema ist wichtig. Aber sie empfehlen jetzt keine dieser Sonderformen, sondern beobachten das weiterhin. Das wäre sozusagen die kleinste Stufe, sozusagen dieses Thema ernst zu nehmen.
Sehr vorsichtig.
Genau, das wäre quasi so die vorsichtige Variante, die man da wählen könnte, erstmal zu gucken, wie macht es der Duden und diese Beidnennungen und zumindest darauf hinweisen, so hier, wir haben das Thema im Blick, wir machen das jetzt so und so, weil, aber sich eben nicht dem Thema auf jeden Fall ganz verschließen oder dann im Zweifel stellt man fest, man will da sehr offensiv mit umgehen und geht eben zum Beispiel sehr viel auf die Gender-Sternchen schon.
Genau, das ist ja auch immer nochmal ein Unterschied. Es gibt viele Unternehmen, die machen es, und es gibt viele Unternehmen, die machen es und die vermarkten auch noch, dass sie es machen. Mhm. Und das ist ja ein großer Unterschied. Ich kann es ja auch einfach machen, egal ob jetzt mit Sternchen oder mit Beidnennung oder wie auch immer, und rede nicht groß weiter drüber. Oder ich nehme es eben auch als Punkt, über den ich mein Unternehmen profilieren will nach draußen. Das ist genau. Ein Riesenunterschied.
Genau, ich glaube, also da gibt es einen Riesenunterschied, wie du es nach außen hin natürlich kommunizierst. Ich denke, intern muss man es immer zumindest so weit schon offensiv thematisieren, in dem Sinne, dass man den Leuten auch einfach erklärt, wie man jetzt das...
Unbedingt.
Also warum man es so macht, wie man das macht. Und gerade dieser Prozess, um eben festzustellen, wie die eigene Belegschaft so mit dem ganzen Thema umgeht und wie man dann zu so Richtlinien kommt am Ende, weil das will man ja dann schon haben. Man will ja so einen Leitfaden haben und den Leuten irgendwie was an die Hand geben, wenn sie schreiben im Kontext vom Unternehmen, wie man das dann macht. Und da geht es eben sehr, sehr stark darum, den Leuten erstmal zu erklären, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten und gewisse Kompetenzen einfach mitzugeben. Ne? Auch da hat mir Herr Eichberger nochmal erzählt, wie er das so ein bisschen in seinen Workshops angeht und was er bei diesem Prozess eben, um diesen individuellen Weg vom Unternehmen zu definieren, was er da als ganz wichtig erachtet.
Da würde ich einfach den Begriff Teilhabe in den Raum werfen. Wenn es darum geht, Richtlinien zu erarbeiten, dann ist es wichtig, transparent zu arbeiten und Teilhabe zu ermöglichen. Teilhabe bedeutet, dass Menschen, die im Unternehmen sind, einfach die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern oder auch Kompetenzen zu erwerben. Es ist ganz oft so, dass die Anforderung einer Empfehlung zum Beispiel als überwältigend empfunden wird, einfach nur deshalb, weil man noch nicht weiß, welche Möglichkeit habe ich, um mir die passenden Kompetenzen anzueignen. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, wie leite ich so einen Prozess ein und wie führe ich diesen Prozess mit meinen MitarbeiterInnen?
Genau, ne? Also erklären, was sind die Sprachwerkzeuge, die ich überhaupt nutzen kann, um so eine inklusivere Sprache umzusetzen und auch einfach bewussteren Sprachgebrauch erstmal herbeizuführen. Es geht ja auch erstmal darum, wie du vorhin meintest, man benutzt seine Sprache sehr, sehr unbewusst. Ja. Und Gendern fordert uns dazu heraus oder zwingt uns ja im Prinzip, unsere sehr eingefahrenen, intuitiven Sprachmuster zu durchbrechen und ein bisschen wie beim Fremdsprachenlernen uns jetzt eine andere Art von Reden bewusst anzueignen. Und das ist natürlich erstmal auch eine gewisse Überforderung für die Mitarbeiter. Und da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen die Hemmschwelle abbauen und dann einfach den Leuten im besten Fall die Möglichkeit geben, erstmal mitzudiskutieren, wie wollen wir überhaupt diese neue Sprache gestalten zusammen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da habe ich mit der Kollegin von Otto auch drüber gesprochen, dass man das als relativ offenen Prozess gestaltet und nicht sagt, wir führen jetzt hier eine neue Regel ein und so funktioniert die, sondern dass man sich im Grunde gemeinsam mit der Belegschaft auf einen Prozess begibt und dann gucken wir mal, wo der endet. Und wir nehmen euch jetzt aber alle mit auf diesen Prozess und dann gucken wir mal, wie wir das alle gemeinsam lernen und was dann auch am Ende des Tages für uns der beste Weg ist.
Genau, auch einfach bewusst zu machen, das hat auch Professor Diewald, also die Sprachwissenschaftlerin, nochmal hervorgehoben, bewusst zu machen, dass man selber nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, wenn es um das Thema geht, sondern dass man selber einfach noch auf dem Weg ist und da erstmal in einem Lernprozess ist und dass man gemeinsam versucht, sich da in eine andere Richtung zu entwickeln.
Ja, und das ist ja auch in dem Thema drin. Es gibt ja keine allgemeingültigen Regeln. Also es stehen zwar welche im Duden drin, schon ein bisschen länger sogar, aber jede Broschüre, über die benannt ist mit dem Titel Richtig gendern, die lügt ja schon mal, weil richtig und gendern gibt es so eigentlich nicht. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber was der richtige Weg ist, da steht ja noch lange nicht fest. Und man kann sich jetzt nur auf diesen Weg begeben.
Ja. Ja, dann ist aber natürlich auch noch so eine Frage, die ich mir auf jeden Fall gestellt habe, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele in dem Zusammenhang stellen. Wie kriegt man das denn hin, schön zu schreiben und gleichzeitig zu gendern? Weil sehr viele Leute sich ja daran stören, dass es irgendwie sperrig ist, wenn man dauernd über so ein Gender-Sternchen stolpert. Da fand ich erstmal interessant, dass tatsächlich alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, mir dazu gestimmt haben, dass es durchaus sehr sperrige Gender-Konstruktionen gibt. Oder wenn man jetzt auch, ja, falsch in Anführungszeichen gendert, also vielleicht nicht so richtig bewusst gendert, dass man dann zum Teil mit sehr unleserlichen, sehr unschönen, ja, Ergebnissen irgendwie am Ende bei rumkommt. Und das ist aber auch das Ding, dem man allein schon so ein bisschen entgegenwirken kann, wenn man eben am Anfang klar macht, es geht nicht nur darum, überall ein Gender-Sternchen reinzuhauen und dann habe ich gegendert und dann ist gut, sondern es geht darum, mir eben über diese diese Konstruktion, die ich schon habe, über die Partizipien, über die neutralen Begriffe, die ich da benutzen kann, Gedanken zu machen. Wenn ich da weiß, was sind meine Mittel, die ich verwenden kann und mit denen einen intuitiven Umgang gelernt habe, dass ich dann auch in der Lage bin, schönen Text zu schreiben. Einfach weil wir machen ja auch nichts anderes, wenn wir in der Unternehmenskommunikation so Texte schreiben und Wordings da benutzen müssen. Die gibt es ja immer wieder in Unternehmen, dass man einfach bestimmte Wordings hat, an denen man sich orientieren muss. Und die sind irgendwann so drinne, so mit einem Automatismus, dass man da drumherum super schön schreiben kann. Und so wird das mit einer gendergerechten Sprache, wenn man das richtig gelernt hat und sich bewusst gemacht hat, auch funktionieren.
Ja, insofern ist es vielleicht sogar eine ganz gute Übung zu gendern, weil es einen wirklich nochmal anregt, so aus so einer Stereotypensprache auch rauszufinden. Also wenn man so solche Texte liest aus Vertriebsunternehmen, wo es immer wieder um Kunden und Kundenorientierung und Kundinnen und Kunden geht, dann fällt einem das erstmal richtig auf, wenn man in diesen Texten dann mit Gendersternchen arbeitet und sieht, wie oft man diesen Begriff Kunde oder Kundinnen und Kunde irgendwie benutzt, weil wenn das Gendersternchen dann 10-mal in diesem Text auftaucht, dann wirkt es natürlich unheimlich störend. Und dann fängt man an zu überlegen, kann ich das nicht eigentlich auch alles irgendwie viel schöner formulieren?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es am Anfang wahrscheinlich noch so ein bisschen so ist, ne? Man schreibt einen Text und dann beim Lesen fällt einem auf, oh nee, man hat das dann vielleicht das Gendersternchen eingebaut und dann fällt einem irgendwie auf, oh nee, das ist irgendwie, so ist es noch nicht so schön und dann muss man daran nochmal rumfeilen, aber irgendwann funktioniert es eben recht automatisch. Oder man schreibt den Text so, wie man ihn immer schreibt und dann erinnert man sich, aber ich sollte ja eigentlich gendern, oder man hat sich dabei ertappt, wie man dann doch irgendwie die ganze Zeit nur die männliche Form benutzt und setzt dann nochmal beim Redigieren oder beim zweiten Mal durchlesen aktiv seine Genderbrille auf und feilt nochmal an der einen oder anderen Stelle. Das kann ja auch dann ein Prozess sein, der dann in Zusammenarbeit noch mit Kollegen entsteht. Ne? Nämlich, man gibt seine Texte ja eigentlich immer noch mal jemand zum Drüberlesen, noch mal aktiv sagen, hier guck bitte auch mal drauf, ob das schön gegendert ist, ne? Oder ob du da über irgendwas drüber stolperst. Und dann am Ende hat man, glaube ich, ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Und es ist alles auch eine reine Gewöhnungssache. Ich fand, am Schluss vom Gespräch mit Frau Schach hat sie das nochmal sehr schön zusammengefasst.
Man muss sich da auch mal ein bisschen locker machen und das als Prozess sehen und auch im Kontext. Ne? Wenn man jetzt einen Text schreibt und man hat einmal das generische Maskulinum drin oder teilweise, aber man hat es an anderer Stelle sensibel berücksichtigt, ja, so what, dann sieht man den, ne? man sieht die Idee und in der Umsetzung, das ist, das habe ich auch mal irgendwie in einem Interview gesagt, ist im Grunde keine, wir schreiben ja nicht den Duden neu. Das ist eine Frage von Stil, ja, und das Stil sieht man auch immer im Kontext.
Finde ich sehr sympathisch und dieser Satz mal ein bisschen locker machen, der ist ja eigentlich, trifft er ja auf diese gesamte Gender-Diskussion zu. Ne? Lass uns mal irgendwie ein bisschen locker machen und das nicht so super ernst nehmen. Und das finde ich jetzt sehr sympathisch, wenn sie sagt, wenn das eben dreimal im Text gelingt und zweimal nicht, ja dann so what, aber hier hat sich einer Mühe gegeben. Und das, glaube ich, ist schon eine sehr starke Botschaft für diejenigen, die sie hören wollen.
Genau. Aber letztendlich, geht es ja darum, dass du die Menschen erreichen willst, die sich momentan noch nicht gesehen fühlen. Und wenn die schon mal merken, hier hat es jemand auf jeden Fall versucht, dann wird das wahrscheinlich schon auch honoriert. Und wir haben auch keine Sprachpolizei. Du kannst auch niemandem vorschreiben, wie er seine individuelle Sprache zu benutzen hat. Aber wir können zumindest alle schon mal irgendwie so den Stupser geben und sagen, hier, denk einfach mal drüber nach. Ja. Soweit meine Learnings aus den Gesprächen mit den Kommunikationsberatern.
Ja, super. Ja, und ich habe mich ja mit Linda Gondorf unterhalten von der Otto Group. Und das war auch echt interessant, weil die bei Otto echt einen ordentlichen Aufwand betreiben, was dieses Thema betrifft. Aber eben nicht, um das so richtig in das Unternehmen reinzudrücken, sondern die machen sich wirklich locker. Das hat Linda sehr überzeugend rübergebracht in unserem Gespräch. Otto hat 2019 angefangen mit seinem Gender-Projekt. Und die Begründung, ich glaube, du hast es eingangs gesagt, Caro, kam in der Tat aus der Markenpositionierung, aus dem eigenen Werteset der Otto Group, weil Fair bzw. Fairness einer der Unternehmenswerte ist. Und dann hat man in der Unternehmenskommunikation zusammengesessen und hat gesagt, wenn das so ist, wenn Fairness einer unserer Unternehmenswerte ist und wir das wirklich ernst nehmen, dann hat das eben auch sehr wohl etwas zu tun mit der Sprache, die wir sprechen, intern wie extern. Also es war ein Projekt der gesamten Unternehmenskommunikation, jetzt nicht speziell der internen Kommunikation. Und um sich dem Thema zu nähern, hat man dann in der Unternehmenskommunikation erstmal einen Workshop gemacht mit der Agentur Fair Language. Also da gibt es eine Agentur, die hat sich spezialisiert darauf, Unternehmen zu begleiten in diesem Prozess der Einführung der gendergerechten Sprache. Hat man diesen Workshop gemacht mit Fair Language und dieser Workshop hat Kommunikation und Marketing davon überzeugt, zu sagen, das ist ein Projekt, das wollen wir jetzt mal angehen. Und dann hat sie mir erzählt, wie das alles so losging vor 2 Jahren bei Otto.
Und eigentlich war es nach diesem Impuls-Workshop ziemlich schnell klar, dass die beiden Bereiche Marketing und Kommunikation das gerne umsetzen wollen. Und wir haben eigentlich dann bei unserem Chef einmal nachgefragt und haben gesagt, wie siehst du denn das jetzt nach dem Workshop? Was macht das mit dir? Und Martin Frommholt hat damals direkt gesagt, wir probieren das jetzt aus und wir machen das. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass es einer schon sagen muss, wir probieren das aus. Und es kann sein, dass das nicht unser Weg ist oder vielleicht wir doch nochmal irgendwie uns verändern müssen. Aber es muss ja irgendwo angefangen werden. Und wir haben das einfach ausprobiert. Also es war auch dann Stolpersteine, dann sind Pressemitteilungen halb gegendert rausgegangen. Also da gab es auch ganz vieles, was nicht funktioniert hat am Anfang.
Ja, also du siehst genau die gleichen Erlebnisse, von denen du eben gesprochen hast. Das funktionierte eben nicht alles so von Anfang an, aber es war ihnen auch egal. Wir sind jetzt einfach mal losmarschiert. Und ganz wichtig natürlich auch, einen Rückhalt zu haben in der Unternehmensführung. Den hatte man hier eben natürlich in der Leitung Unternehmenskommunikation, aber wie sie mir später erzählte, auch im Vorstand. Und wenn man diesen Rückhalt nicht hat und das nur irgendeine Gendergruppe ist, die sich da irgendwo im Unternehmen mal gebildet hat, dann ist das natürlich eine Totgeburt. Dann wird das nichts, dann wird das kein Land gewinnen. Ja. Interessant fand ich aber auch so das Thema Markenpositionierung. Ja, Fairness ist unser Wert, deswegen müssen wir das auch übersetzen in Sprache. Ich kenne eigentlich kein Unternehmen, dass in seinem Leitbild oder seinem Werteset nicht irgendetwas stehen hat, was mit Fairness, Diversität, Vielfalt in irgendeiner Weise etwas zu tun hat. Also mir ist jedenfalls kein Unternehmen bewusst. Ich glaube, aus dem Werteset, aus der Markenpositionierung kann das mittlerweile, glaube ich, fast jedes Unternehmen ableiten, wenn es das denn will. Ja, ich habe dann weitergesprochen mit Linda Gondorf über dieses Thema, was ich eingangs sagte, Gendern spaltet die Gesellschaft und spaltet doch eigentlich auch ein Unternehmen. Und wie führt man so eine Diskussion dann innerhalb des Unternehmens? Und damit hat man sich dort natürlich auch beschäftigt.
Und wie war die allererste Reaktion? Gab es da auch Leute, die gesagt haben, hey, komm, haben wir nicht was Besseres zu tun als sowas? Oder sorgt doch lieber mal dafür, dass mehr Frauen in den Vorstand kommen, bevor ihr mit der Sprache anfangt? Also solche Reflexe gibt es doch immer, oder?
Ja, total. Wir haben ja Gott sei Dank eine Vorständin, das ist schon mal unser Pluspunkt. Genau, aber tatsächlich, ja, klar, gibt es nichts Wichtigeres, das ist auch ein häufiges Argument. Da würde ich auch sagen, klar, also gerade in der jetzigen Situation gibt es deutlich Wichtigeres als Gendersprache, wenn wir uns die Corona-Pandemie angucken. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir auch andere Themen im Blick behalten müssen. Und wenn man einen non-binären Menschen fragt, dann ist das Thema sehr wichtig, weil die sich halt nicht angesprochen fühlen. Und dementsprechend, ist das und auch für die LGBTIQ-Community, die wir natürlich auch im Haus haben. Wir haben auch ein Netzwerk gegründet vor einem Jahr, was sich damit stark auseinandersetzt. Und für die ist das Thema wichtig. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, ja, wir haben Wichtigeres zu tun, wir machen das jetzt mal nicht, sondern wir müssen uns auch mit Sprache auseinandersetzen. Das versuchen wir zumindest.
Ja, das versuchen wir zumindest.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist natürlich auch ein Prozess, der Ressourcen braucht. Das darf man auch nicht unterschlagen. Also wenn sich ein Unternehmen dazu entscheidet, das anzugehen und richtig angehen will, dann ist das natürlich auch was, was lange dauert und wo man auch Geld reinstecken muss im Zweifel und Leute braucht, die sich da richtig zugehörig fühlen und verantwortlich für fühlen. Aber wie sie es ja auch sagt, es muss auch nicht von heute auf morgen passieren und man kann das erstmal schrittweise angehen und das muss auch nicht von heute auf morgen schon alles perfekt sein. Hauptsache, man fängt erstmal an und wenn es erstmal ein kleiner Teil ist, wo man irgendwie schon was ändert, dann hat man damit aber schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, denke ich. Und ja, genau, einfach, ich finde persönlich, muss ich ehrlich sagen, es inkonsequent zu sagen, man schreibt sich Diversität auf die Fahne und versucht nicht mal in der Sprache das auch mit auszudrücken. Also zumindest dieser Versuch sollte man schon meiner Meinung nach angehen.
Sehe ich auch so. Interessant oder gut fand ich auch den Hinweis auf das LGBTQI-Netzwerk im Unternehmen. Die gibt es ja in vielen großen Unternehmen. Und wenn es darum geht, mal innerhalb der Belegschaft so ein bisschen Rückhalt dafür zu bekommen, dass man die Gendersprache einführen will, dass man sich mit dem Thema beschäftigen will, macht es sicher Sinn, sich auch dieses Netzwerks zu bedienen, um einfach mal Leute zu zeigen und zu sagen, hey, es gibt durchaus die Leute, die sich hier nicht alle so angesprochen fühlen durch die Sprache, die wir heute sprechen. Und wenn es so ein Netzwerk gibt, kann man die ja gut für sich nutzen. Es gab natürlich irgendwie weitere Kritikpunkte, nicht nur dieses, kümmert euch erstmal darum, Frauen in Führungspositionen, sondern dann auch diese klassischen Kritikpunkte. Das macht ja jeden Text kaputt. Und ich kenne das auch aus Kommunikationsabteilungen von anderen Unternehmen, wo die Diskussion sehr sehr hart geführt wird und wo es eben Texter gibt, für die kommt das irgendwie nicht in Frage und die wollen sich die Sprache nicht verunstalten lassen. Und das gab es bei Otto auch. Und diese Diskussion haben die auch ganz sehr offen als Ball aufgenommen und den direkt verwandelt.
Doch, wir haben die natürlich und wir setzen uns auch damit auseinander. Dieses Argument, dass Gendersprache unleserlich ist, das können wir immer relativ schnell beheben, weil wir sagen, wir finden das auch. Also sobald es zu viele Sternchen in einem Satz ist, dann ist der Satz einfach scheiße. Ja. Also weil genau da setzen wir ja an. Wir wollen, dass sich die Sprache jetzt nicht zu etwas Schlimmerem, dass wir was verschlimmbessern, sondern dass wir dazu beitragen, dass sie einfach alle anspricht und trotzdem leserlich bleibt. Und das bleibt sie, indem wir Worte zum Beispiel neutralisieren. Das wissen aber ja viele KollegInnen und auch MitarbeiterInnen einfach nicht. Und deswegen haben wir bei uns Sessions angeboten. Das tun wir auch immer noch. Also wir haben einmal in der Woche Gender Sessions, wo Menschen sich anmelden können, wo sie Fragen stellen. Da kommen natürlich auch viel kritische Fragen. Und wir uns da aber wirklich eine Stunde Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen. Und wir machen dann auch Übungen. Und das bringt, glaube ich, super viel. Also wir haben letztens mal ausgerechnet, wir haben rund 500 KollegInnen jetzt da schon mal so durchgeschleust. Und machen das jetzt seit, ich glaube, 9 Monaten. Und das ist schon schön, weil wir sehen, wir müssen da nicht so viel für tun, dass diese Session voll wird, sondern die melden sich einfach an. Und können sich dann einfach damit auseinandersetzen. Und wir glauben einfach nur, wenn wir es schaffen, dass wir sie alle abholen und auch aufklären, dann verstehen auch Menschen, was Gendersprache überhaupt ist. Wenn wir die einfach alleine lassen und sagen, wir machen das jetzt so, dann verstehen die meisten Menschen das nicht. Und das ist auch vollkommen legitim.
Ja, du hast den Aufwand ja eben angesprochen. Hier wird das deutlich. Also sie haben 2019 angefangen, jetzt haben wir 2021. 500 Leute da durchgeschleust, aber eben schön zu sehen, die kommen jetzt eben auch von alleine. Also da ist so ein bisschen ein Stein ins Rollen gekommen und das ist, deswegen macht denen das auch irgendwie sehr viel Spaß und ich war ja wirklich beeindruckt, ich habe glaube ich über eine halbe Stunde mit der Linda telefoniert, wie sie auch sprachlich gendert. Da bin ich weit von entfernt, wie sie das macht. Ja, und jetzt versucht man bei Otto wirklich da eine Bewegung draus zu machen, das Thema am Laufen zu halten, irgendwie mit diesen Sessions und Unterstützungsangeboten und betreibt da wirklich einen irre Aufwand, wie ich das von anderen Unternehmen, die wir kennen und in denen auch gegendert wird, so noch nicht beobachtet habe.
Ja, ganz am Anfang haben wir natürlich erstmal in unserem Intranet erstmal beschrieben, was wir da überhaupt machen wollen, und haben das erstmal eingeordnet. Und dann haben wir jetzt im letzten halben Jahr eine komplette Gender-Intranet-Seite aufgebaut, wo alle Infos zu finden sind. Also nicht nur externe Links, sondern auch Excel-Tabellen mit schweren Worten. Vor allen Dingen natürlich für die KollegInnen in den Relation-Centern bei uns, also die mit den KundInnen telefonieren. Da haben wir natürlich ganz viele Worte, wo man nicht genau weiß, wie gender ich das denn jetzt richtig. Da haben wir eine Hilfestellung gegeben. Marc Opelt hat einen Gastbeitrag geschrieben, warum er meint, dass das wichtig ist und dass das wichtig fürs Unternehmen ist. Ja, wir haben genau die MySessions, die wir anbieten jede Woche. Also da findet sich auf dieser Seite ganz ein ganz bunter Mix. Und ja, und demnächst, wir werden halt bestimmt auch nochmal so Veranstaltungen machen, wo wir Leute dann auch abholen und vor allen Dingen auch eine breitere Masse. Aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, vielleicht in den nächsten paar Monaten. Aber jetzt erstmal ist unsere Seite ganz gut besucht. Und da können sich die Kolleginnen dann halt Infos holen.
Ja, und das ist eben schön jetzt zu sehen, dass dieses Gender-Projekt bei Otto dann mit der Zeit wirklich an einen Punkt gekommen ist, wo eine Grundsatzdiskussion nicht mehr geführt wird. Also über den Punkt sind die wirklich hinaus und der Stein ist jetzt im Rollen. Die wissen auch noch nicht, ob sie damit in 5 oder in 8 oder in 10 Jahren irgendwie fertig sind, aber der Stein ist im Rollen und das ist mittlerweile wirklich unaufhaltsam. Und das ist, ja, wie ich eben sagte, wirklich ein schöner Erfolg für diese Arbeitsgruppe und hat sich mittlerweile ganz nach oben ins Unternehmen durchgetankt.
Ja, wir haben ja eine Gender-Projektgruppe, da sind wir zu dritt drin. Und haben dann immer mal noch so Werkstudentinnen dabei. Und wir bekommen täglich Nachrichten. Kannst du mir mal helfen? Wie gender ich denn das? Wie stelle ich denn diesen Satz um? Und daran merken wir immer ganz gut, dass die Leute das wirklich interessiert und dass sie uns auch, also dass wir sichtbar genug sind, dass sie zu uns kommen können, wenn sie Fragen haben. Und im Intranet ist es schon so, dass wir haben ja ein Social-Intranet. Das heißt, alle Kolleginnen können auch, wie bei Twitter, einfach auch ihre Sachen reinschreiben, wenn sie Fragen haben oder irgendwas kommentieren. Und wir sehen den Stern schon immer öfter. Und das ist echt toll, dass wir sehen, dass das irgendwie da fruchtet. Und unsere Vorstände haben jetzt in den letzten Veranstaltungen, die wir intern gemacht haben, sogar mündlich gegendert. Und das ist mir so aufgefallen, das ist natürlich voll der Lernprozess. Also mir fällt das auch immer noch schwer. Und das fanden wir total super, dass dann KollegInnen gesagt wurde mit dem totalen Verschlusslaut. Und das zeigt zumindest, dass es wahrgenommen wird. Das ist echt schön.
Ja, das ist natürlich die Königsdisziplin, ne? Wenn du die Vorstände dazu kriegst, in ihrer Sprache zu gendern.
Ja, das ist, glaube ich, echt die Königsdisziplin. Das ist ein absoluter Erfolgsfaktor. Wenn man sieht, dass die Obersten im Unternehmen da vorangehen, dann zieht das ganz sicher auch die Belegschaft mit. Und dann ist auch klar, dass es da kein Zurück mehr gibt, dass das Projekt einfach am Laufen ist. Trotzdem sieht sich Otto da, das hat mir Linda auch erzählt, immer noch am Anfang, auch nach 2 Jahren noch. 2019 ist es ja losgegangen. Und die Gender-Baustelle wird eigentlich immer größer. Es geht dann an Produkttexte, es geht an alles, was im Internet schon steht. Es geht an die SEO-Thematik, auf das hat all das hat das Gendern ja Auswirkungen, bis hin zu der Frage der fairen Sprache, die ja nochmal ein ganz anderes Thema als die Gender-Sprache ist.
Ja, genau. Also das habe ich in meinem Gespräch mit Herr Eichberger auch noch mitgenommen, dass der Begriff gendergerechte Sprache vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt der passendste ist, sondern dass es inzwischen noch viel mehr Begriffe gibt, die ein viel breiteres Feld abdecken. Er hat von bewusster Sprache gesprochen oder von diversitätssensibler Sprache. Und ich glaube, zum einen ist das ganz gut, weil man da, also sowas zu nutzen, weil man da, wie schon gesagt, das einfach ein bisschen breiter denkt. Und auf der anderen Seite auch, weil dieser Gender-Begriff inzwischen dadurch, dass er eben so polarisiert, auch irgendwo schon so negativ besetzt ist, dass man vielleicht aktiv sogar ein bisschen davon weggehen sollte und sagt, wir nehmen so einen Begriff wie bewusste Sprache, halten uns zum einen offen, da auch noch andere Aspekte vielleicht später mitzudenken und anzugehen und auch einfach den Leuten die Möglichkeit geben wollen, damit was Positives zu assoziieren und eben nicht diese ganzen negativen Debatten damit zu verbinden.
Ja, genau. Und das ist auch schon einer unserer Takeaways. bei der Gender-Diskussion. Wir haben 5 Takeaways zum Thema Gendern zusammengetragen, die all jenen helfen sollen, die sich mit dem Thema befassen wollen. Takeaway Nummer 1 ist, das Thema ist da, es kann ihm im Unternehmen, es kann ihm eigentlich kein Unternehmen mehr entkommen, und es ist besser, man widmet sich dem Thema gendergerechte Sprache proaktiv, als getrieben zu werden. Zweitens, Unternehmen, die es angehen sollten, wirklich den Mut haben, es als Moving Target Projekt zu verstehen, nach dem Motto, lasst uns die Diskussion führen, lasst uns Wege erkunden und lasst uns dann sehen, wo es hinführt. Drittes Takeaway, nicht alles auf einmal regeln wollen. Mit einzelnen Kommunikationsinseln beginnen, Erfahrungen sammeln, zum Beispiel einzelne Medien der internen und externen Kommunikation, und dann einen Schritt nach dem anderen gehen. Vierter Punkt, Gendern ist keine Maßnahme, sondern es ist ein Projekt. Es braucht dafür ein eigenes Team, ein Team, das sichtbar ist, das ansprechbar ist, ein Team, das sich eine Agenda, eine langfristige Agenda setzt, mit Zeittafeln, mit Teilprojekten. Sonst wird das nicht funktionieren. Und das Fünfte ist das, was du gerade sagtest, Caro, um etwas Druck aus der Debatte zu nehmen, hilft es vielleicht, das Projekt eben als zum Beispiel Diversity-Projekt zu labeln und nicht als Gender-Projekt. Denn im Gegensatz zu Gendern polarisiert Diversity nicht, sondern findet eine breite Zustimmung.
Wir haben alle unsere Learnings, die 5 Takeaways, auch nochmal auf unserem Blog zusammengefasst, so wie immer nach unseren Podcast-Folgen. Und wenn ihr euch zu dem Thema noch ein bisschen mehr schlau machen wollt, was Pro und Contra angeht, wir haben auch in unserer Content Gallery, unserem Magazin zur internen Kommunikation, nochmal eine schöne Diskussion aufbereitet, wo wir verschiedene Pro- und Contra-Argumente gesammelt hatten. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende.
Damit sind wir am Ende, das soll reichen für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Feedback da, kommentiert gerne oder schickt uns Anregungen, was wir auch mal als Thema ansonsten noch aufgreifen könnten. Und macht's gut.
Bis dann. Tschüss.